Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Und diesmal fühlt es sich so an, Roman, wenn wir aufnehmen, als ob man eigentlich irgendwie was zur Beruhigung bräuchte. Wie geht's dir?
Ha, Almut, ja, Transparenzhinweis direkt. Ich glaube, es sind jetzt 20 Minuten vorbei nach diesem torreichsten Champions-League-Halbfinalspiel aller Zeiten. 5-4 für PSG.
Zumindest in der Männer-Champions League.
Ja, absolut richtig. Sehr richtig, das nochmal zu konkretisieren. Aber darüber sprechen wir. Das Spiel fand halt statt. Und ich glaube, wenn es noch so 20, 25 Minuten gelaufen wäre, hätten die Bayern vielleicht dann noch 6-5 gewonnen. Es wäre nicht ausgeschlossen gewesen.
Ja, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt der Schiedsrichter abgepfiffen hätte. Es gab ja immer so Wellen. Mal die PSG-Welle irgendwie mit Doppelpack und dann die Bayern-Welle mit Doppelpack und hinterher. Also es war kompletter Wahnsinn. Also darüber hätte man jetzt auch eine ganze Folge machen können.
Absolut. Königsklasse im Prinzenpark, das finde ich schon mal großartig. Und das war wirklich, also das war Fußball vom anderen Planeten irgendwie so ein bisschen.
Ja, aber auch, weil viele Dinge, die sonst in der Champions League eintreffen, nicht eingetroffen sind. Zum Beispiel, dass Torhüter herausragende Bälle halten und irgendwie so
wichtig. Kamen sie gar nicht zu, ne?
Die haben gefühlt keinen Ball gehalten. Irgendwie war alles
wenig, ja.
Ja, also nichts jetzt so mega krass Spektakuläres. Es gab den Safonov, der einmal gegen Ulisse hält, wo dann noch auf der Linie geklärt wird. Ja, sowas hast du gehabt, aber da hast du es auch nicht so als mega krasse Parade wahrgenommen, weil halt noch ein Feldspieler beteiligt war.
Ja, und ich glaube, PSG hatte am Ende 7 Schüsse, 5 Tore oder 6 Schüsse, 5 Tore. Also gnadenlos effizient, würde man sagen. Und es war ja ein Planet Fußball, auf dem so Abwehr gibt's da nicht. Gibt's und gab's da nicht so richtig. Also es war ja quasi ohne Mittelfeld und defensiv, klar, kannst du dann gegenseitig, konnten die gegen ihr Tempo auf der anderen Seite dann irgendwie auch nichts ausrichten teilweise. Und dann war natürlich auch ein bisschen Glück mit dabei, ne, Innenpfosten bei Dembélé und so. Wenn man das mal so chronologisch durchgeht, war bei der Hälfte der Treffer schon auch so ein bisschen Fortune mit dabei, aber am Ende war es großartig von beiden Mannschaften.
Also für die Zuschauer, Zuschauerinnen perfekt, denn wie du schon angesprochen hast, so das Mittelfeld, da gab es kein großartiges Geplänkel, es wurde immer schnell überbrückt und tatsächlich hat auch keine Mannschaft nach 1, 2, 3 Gegentoren gesagt, wir ziehen uns jetzt mal zurück und spielen mal ein tolles Mittelfeldpressing oder sogar ein Abwehrpressing, dass man nicht mehr hinter die letzte Linie spielen kann, sondern die Linie stand trotz dessen immer noch hoch und die Offensivreihen konnten ihre Tempovorteile ausspielen. Und dann muss man ja auch noch sagen, dass die Abstimmung, was du auch schon angesprochen hast, in diesen Viererketten schlecht war. Also immer mal ist ein Innenverteidiger rausgerückt und rausgeschossen oder hat nicht rechtzeitig wieder die Ordnung gefunden und dadurch waren diese Steckbälle einfach immer drin. Und erst recht so ein Ball, der besonders beeindruckend war, von Kane auf Diaz. Also eigentlich mein Lieblingstor an dem Tag, wie Diaz den auch noch annimmt mit der Hacke und nochmal schnell ein, zwei
nochmal wackelt, ne?
Marquinhos noch auswackelt und den dann in die Maschen knallt.
Also genau, der Pass ist Wahnsinn, aber es ist knapp kein Abseits. Ne? Erst noch Abseits gepfiffen, dann der Check. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingstor war, wenn man das so bezeichnen will. Bei 9 Toren hat man ja ein bisschen Auswahl. 9 Treffer fallen. Aber was ich halt interessant fand, ist genau die Dramatik und die Dramaturgie des Spiels, ne, von 1-0 auf 2-1, auf 2-2, dann Elfmeter mit dem Halbzeitpfiff 3-2, dann diese Doppelschläge waren es ja, 4-2, 5-2 und 5-3, 5-4. Die Bayern haben ja ordentlich geübt gegen Mainz, wie man 0-3 oder wie man einen 3-Tore-Rückstand aufholt. Das hat dann nicht mehr ganz gereicht, die Zeit war auch nicht mehr ganz so da. Weil ich meine, am Ende kannst du auch sagen, naja, ob es jetzt irgendwie 5-4 oder 0-1 ausgeht. Gut, wenn es die Auswärtstorregeln noch gäbe, würde sich Bayern vielleicht wünschen, wären diese 4 Tore deutlich mehr wert. So ist es halt einfach, du hast halt mit einem Tor verloren und jeder Sieg mit einem Tor, deswegen, also jeder Sieg bringt dich auf jeden Fall erstmal mindestens in die Verlängerung im Heimspiel. Das ist auch nicht so unwichtig.
Das ist auch nicht so unwichtig. Und ja, im Prinzenpark 4 Tore zu schießen, passiert nicht ganz so oft, aber dass PSG bei 5 selbstgeschossenen Toren noch so zittern muss, passiert auch nicht so oft.
Nein, und wenn du auch siehst, die hatten, glaube ich, über die beiden Spiele im Achtelfinale gegen Chelsea 8-2. Über die beiden Spiele gegen Liverpool haben sie gar kein Gegentor bekommen, 4-0. Jetzt haben sie schon 5 geschossen in einem Spiel, aber haben auch schon 4 kassiert. Also doppelt so viel wie in den 4 Spielen in der K.O.-Runde zuvor gegen die Premier League Clubs zusammen. Also da haben die Bayern schon, ja, es war wie gesagt ein Spiel ohne Abwehr irgendwie. Der Gedanke so, wir haben schon, glaube ich, ein, zwei Mal drüber gesprochen, ist die Champions League irgendwie durch die Ligaphase, durch die Einführung der Ligaphase auch irgendwie eine Schießbudenliga, ein Schießbudenwettbewerb geworden, einfach weil so viele Mannschaften, die vielleicht deutlich unterlegen sind, gegen dann die Top-Clubs spielen, noch mehr als das früher der Fall war und noch häufiger die Unterschiede krasser durch vier Mannschaften mehr dabei. Wir haben es bei Frankfurt gesehen, beispielsweise, die ja 5-1, 5-1, 5-1, mal gewonnen, mal verloren und viele hohe Ergebnisse. Aber jetzt sehen wir auch selbst im Halbfinale von diesem Wettbewerb so ein Schützenfest. Ist dann auch spannend irgendwie zu sehen, dass dieser Wettbewerb insgesamt dazu fähig ist, solche Fußballfeste zu machen. Also von Abwehrschlacht kann man da nicht sprechen. Ganz im Gegenteil.
Und noch eins, was ich so einen Gedankengang habe, was ich gerne mitteilen wollen würde, was auch nicht so häufig passiert in der Nachspielzeit, also 90 plus, ich glaube 90 plus 4 war es, wo dann Safonov sich noch einmal reinschmeißt und danach einen Krampf hat. Also wie oft hat ein Torhüter einen Krampf im Spiel und dann in der regulären Spielzeit...
Dabei hat er ja gar nichts zu tun gehabt.
Richtig, naja, also nichts zu tun stimmt ja auch nicht, aber er hat nicht so viel gehalten, sagen wir es mal so.
Du musst viel Bälle aus dem Netz holen, ja.
Ja, aber da musste ich auch kurz lachen. Da sag ich, Mensch, ein Torhüter, Krampf, also ohne Nachspielzeit, ohne Elfmeterschießen, ohne alles und auch jetzt nicht... Weißt du, wenn jetzt eine Mannschaft dann 9-0 oder 9-1 verliert und du sagst, ja, der hat halt ordentlich zu tun gehabt, hat vielleicht 18 Paraden gemacht, dann kannst du auch einen Krampf haben. War lustig.
Ich fand, fand ich interessant. Ich fand es auch interessant, dass so ein, zwei Spieler so ein bisschen abgefallen sind. Ich habe gerade nochmal die Wiederholung angeguckt. Klar macht Kimmich das bei dem Freistoß gut, aber dann hat er zwei, drei so Halbfeldflanken, die genau in die Arme, deswegen komme ich drauf, von Safonov geflankt sind, die er einfach runterpflücken kann, hat insgesamt, klar, keiner hatte in dieser Zentrale so richtig Spielkontrolle, nicht umsonst waren die Top-Spieler, du hast schon gesagt, Kane, der überragend gespielt hat, Tor, Vorlage, Ulis mal wieder, immer wieder, Luis Diaz, dann Kvaratskhelia, Dembele, das waren halt so die treibenden Kräfte, waren halt Offensivkräfte, Außenspieler, viel auch, die eben davon profitiert haben, dass sie viel Platz hatten und dann mit viel Tempo.
Auch ein Doué, der viel gewirbelt hat.
Genau, die mit viel Tempo einfach gehen konnten. Und ja, man glaubt es kaum, Stichwort Abwehrschlachten, auch in der Champions League oder insgesamt im Profifußball aktuell. Also man kann kaum glauben, Stichwort anderer Planet, dass das Spiel zwischen PSG und Bayern in der gleichen Galaxie stattfindet wie Wolfsburg gegen Gladbach oder auch wie Arsenal gegen Sporting. da würde ich sagen, ist die Qualität noch ein bisschen höher gewesen als bei Wolfsburg-Gladbach, aber nur so, um den Vergleich mal zu haben. Finde ich, ist schon interessant, was in der gleichen Sportart möglich ist.
Ja, und das ist auch eine tolle Überleitung, was in der gleichen Sportart möglich ist. Wir haben ja noch gar nicht eigentlich mit unserem richtigen Teil angefangen, sondern jetzt erstmal über dieses Spiel sinniert, was es auch verdient hat bei so einem Rekord, torreichen Rekord. Aber ich könnte jetzt ja nochmal mit der Anekdote starten und dann nochmal so eine These in den Raum werfen und dann gucken wir mal, was wir daraus machen, oder?
Genau, wir offenbaren, wir haben natürlich im Vorweg kurz gesprochen, dass wir dieses Spiel jetzt einmal uns angucken, ohne das zweite Halbfinale zu kennen, den Ausgang im zweiten Halbfinale im Hinspiel Arsenal bei Atletico. Daher normalerweise, das erklären wir auch in Folge 88 gerne nochmal, normalerweise bringst du das Thema mit, ich kenne das nicht, du bringst eine These jetzt ja auch dann nochmal zugespitzt gern mit dazu, über die wir diskutieren nach deiner Anekdote. Deswegen dann jetzt feuerfrei für nochmal deine Einwürfe und mal gucken, was ich damit, ob deine Zuspiele genauso präzise sind wie das von Harry Kane auf Luis Diaz beim 5-4.
Ah ja, jetzt hast du mich unter Druck gesetzt. Aber es ist jetzt wirklich ein großer Themenbruch vielleicht, aber es ist die andere Seite der Sportart. Denn eine Anekdote, ich kann nicht mal mehr beziffern, aus welchem Jahr sie ist. Wir hatten ja auch, bevor der Frauenbereich im Fußball professioneller oder auch mehr Aufmerksamkeit generiert hat, haben wir Begegnungen gehabt mit den männlichen Pendants. Und teilweise konnte das irgendwie auf Partys sein, teilweise auch auf irgendwelchen Medienveranstaltungen, Sponsor-Events zwar selten, aber manchmal ist das der Fall gewesen. Und irgendwie ist man dann auch auf so Gerüchteküche gekommen. Und es gibt ja immer Bücher, und in denen sonst irgendwie was erzählt wird von vielleicht Aufnahmeritualen oder sowas in die Mannschaften. Und dann habe ich auch mal einen direkt angesprochen, sage ich, Mensch, es wird immer so viel kolportiert, dass der Männerfußball ganz schön versaut ist und dass auch selbst Auswärtsspiele für besondere Begegnungen genutzt werden. Naja, und der hat auch nicht lange um heißen Brei rumgeredet und hat dann auch sowas gesagt von wegen, naja, klar, also jeder kennt das doch, egal ob das im Studentenheim oder sonst wo ist, das ist auch im Männerfußball so, wenn du in einem Hotelzimmer bist und da hängt eine Socke von draußen an der Tür, dann solltest du bitte nicht klopfen und denjenigen einfach in Ruhe lassen.
Das ist ja schon mal eine gute Vorsichtsmaßnahme für alle, die dann Bescheid
wissen. Das ist ja richtig, es ist ja nur immer die Frage, was denn in diesem Hotelzimmer passiert. Ja, und genau darin geht dann auch, sagen wir mal, die These, womit wir es dann nachher auflösen können, wo man sagt, der Fußball ist immer wieder für Überraschungen gut, vor allem abseits des Platzes, und Skandale kommen regelmäßig. Und vor allem, wenn sich die Italiener sportlich nicht unbedingt hervortun, denn da können wir auch überleiten vom Halbfinale, in den ganzen europäischen Clubwettbewerben ist Italien nicht mehr vertreten. Jetzt in der entscheidenden Phase. Sie haben auch das WM aus ja, besiegelt, also haben nicht die Qualifikation geschafft, sind aber ganz vorne mit dabei, schon wieder mit zwei großen Themen abseits des Platzes.
Bei Weltmeisterschaften machen die ja lieber nicht mehr mit. Das ist ja, es sei denn, es geht nach einem aus diesem Kreise, ich weiß es gar nicht, Trump nah oder Infantino nah. Das ist ja, es geht ja ineinander über.
Nein. Hast du noch nicht davon gelesen, dass jetzt der Schiri-Koordinator in Italien, der für die Serie A und Serie B zuständig ist, sozusagen sein Amt niedergelegt hat, weil es schon wieder einen Skandal gibt, dass man ein bisschen die Spiele verschoben hat?
Ja, worauf ich nur hinaus wollte, ist, dass man ja Italien jetzt unbedingt zur WM mitnehmen will.
Ach so, das ja
und
mal wieder natürlich.
Aus Infantino oder Trump-Kreisen und die ja miteinander verwoben sind durchaus, dass man da jetzt ja versucht hat, Italien statt des Irans
reinzureden,
doch irgendwie in die WM zu drücken. Das wollte ich nur sagen. Aber genau das Thema, das du natürlich jetzt genannt hast, ist mir auch bekannt. Wettmanipulation und so weiter ist ja auch so ein Dauerthema, ne?
Und die Anekdote hat natürlich auf den Prostitutions
den gibt's auch noch.
Ring angesprochen. Da wurde ja auch direkt kolportiert, dass Auswärtsmannschaften oder Gastmannschaften gerade auch in Mailand erst recht gute Kunden waren vom Prostitutionsring.
Dann ist aber doch die Überleitung klar, da geht's doch dann auch um Pariser.
Ja, da sieht man, also du mit deinen Wortspielen, wunderbar, da ist der Kopf ganz, ganz schnell.
Ja, also dann haben wir doch eine super Überleitung vom Pariser Fußballspektakel.
Aber anscheinend wurden die ja auch nicht immer benutzt. Eine von den betroffenen anonymen Frauen hat ja auch gesprochen, sie ist doch schwanger und sie weiß nicht von wem.
Ich muss gestehen, du hast mir das geschickt, ich habe das auch gelesen, du hast mir ja zumindest, also ohne auf den Podcast bezogen zu sein oder ohne, dass ich jetzt eine Vorwarnung hatte, dass das hier Thema wird.
Da muss man auch dazu sagen, wir schicken uns häufiger mal ein paar Artikel hin und her.
Eben, genau. Und deswegen ist das unverdächtig gewesen, sondern eher, ja, wir besprechen ja auch hin und wieder die Untiefen der Branche, der Bubble, besonders bei den Männern. Wie gesagt, jetzt kann man wieder darauf hinweisen. Ich bin ja viel im Volleyball unterwegs. Frauenfußball hast du ja selber tausend und eine Einblicke, ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen. Es ist natürlich, je größer die Bubble, je größer der Glamour-Faktor, je berühmter, bekannter, einflussreicher, mächtiger letztendlich ein Profisportler ist, umso höher ist die Gefahr, dass damit auch die unschönen Dinge mit einhergehen, die man von Hollywood kennt. Oder wie gesagt, du hast eben das Stichwort gesagt, Studenten. Was hast du gesagt? Studentenvereinigung oder Studentenwohnheim. Ja, genau. Am Ende, das sind irgendwie so menschliche Fehlbarkeiten, die man natürlich in der Öffentlichkeit und die natürlich nicht gehen, das ist klar. Also wenn wir dann von Prostitutionsringen und von kriminellen Energien reden, geht es natürlich nicht. Aber ich finde, diese Branche ist prädestiniert. Viele junge Männer, also wenn wir jetzt beim Männerfußball bleiben, Reichtum, Macht, Social Media, Macht, Einfluss.
Nicht unbedingt eine lange und intensive Erziehung in dem Sinne, weil man immer versucht, denjenigen alles recht zu machen, dass sie vielleicht bei dem Verein bleiben oder ähnliches, kann dann auch mal in etwas enden, dass sich ja jeder das nimmt, was er irgendwie braucht.
Ja, und dann sieht man doch, dass im Jahr 2026 irgendwie die ganzen Mechanismen immer noch die gleichen sind. Und ich weiß nicht, ob du die Dokumentation der Kollegen vom ZDF gesehen hast zu Mesut Özil, diesen Dreiteiler.
Leider noch keine Zeit gehabt, aber ich habe nur davon gelesen bisher.
Ja, hervorragend gut gemacht, auch großes Lob an alle, die da beteiligt waren, auch an die, die dort zu Wort kamen als O-Tongeber, auch außerhalb so ein bisschen der Fußball-Bubble, also sagen wir aus der Medienbranche, die natürlich viel Einblicke haben, aber jetzt nicht Teil des, so Teil des Geschäfts sind. Philipp Seldorf, liebe Grüße an der Stelle, wenn er zuhört. Süddeutsche Zeitung, aber auch der Kollege Bock von den 11 Freunden, der Özil mal getroffen hat und der einen schönen Satz gesagt hat, wie ich finde. Der hat nämlich gesagt, das ganze Thema Mesut Özil und alles, was damit zusammenhängt, das war ein überkomplexes Thema, eine überkomplexe Gemengelage für eine unterkomplexe Branche.
Ja, unterkomplexe Branche ist genau das. Das ist ja auch, finde ich, immer so dieses Zwiespältige. Auf der einen Seite vergöttern wir die Fußballer für ihre Fähigkeiten. Wir lieben es, wenn genau so ein Spiel passiert wie PSG Bayern, was uns einfach mitnimmt, emotional und so weiter. Und dann haben wir diese Menschen, die dahinter stehen, ja eigentlich grundsätzlich auch als Vorbilder oder viele von uns, weil sie die sehen, was sie auf diesem Platz leisten können. Aber gleichermaßen sehen wir dann nicht unbedingt, was hinter dem Menschen neben dem Platz passiert und was da vielleicht auch an Potenzial hochkommt von Kompensation von der Öffentlichkeit, von dem, was du schon angesprochen hast, mit Macht, Geld, mit anderem verschobenen Zeitrhythmus gegenüber vielen Menschen, die eine andere Arbeit nachgehen. Und dann ploppt genau sowas auf. Und viele versuchen, diese dunkle Seite immer nicht zu sehen. Und ich glaube, dass diese dunkle Seite im Männerfußball natürlich deutlich größer ist als in vielen anderen Sportarten, aber aus den genannten Gründen. Und du hast ja auch schon das Wort Hollywood.
Ja gut, US-Sport will ich jetzt dazu nehmen.
Genau, du hast ja das Wort Hollywood auch schon fallen lassen. So ist es ja in dieser riesen Filmbranche auch, dass es bei denen, die ganz krass in der Öffentlichkeit steht und diese berühmten Schauspieler, wie auch immer sind, da passieren ja genau diese Dinge auch. Das heißt nicht, dass es nicht auch in der Normalbevölkerung passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo unterm Teppich etwas ruht, ist ja doch recht hoch. Und in regelmäßigen Abständen kommt es raus.
Ja, ruht, genau. Ruht ist ein gutes Beispiel. Interessant, ich habe gerade jetzt in den letzten ein, zwei Tagen Videos zu solchen Themen gesehen. Da ging es eben auch um Gesellschaft, um politische Untiefen oder gesellschaftliche Untiefen. Wie gesagt, du hast Hollywood jetzt nochmal aufgegriffen. Ich sage auch bewusst US-Sport, also überall, wo Glanz und Glamour ganz oben steht. Letztens ein Video jetzt gesehen, ging es um den Streit zwischen Klinsmann und Matthäus in der Nationalmannschaft, wo Thomas Helmer, glaube ich, sagt, das war sehr schwierig mit den beiden. Das ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass er aber auch gesagt hat, dass das mit, was auf dem Platz passiert ist, auch mit den beiden, um die beiden herum, nichts damit zu tun hatte oder auch was Lothar Matthäus für einen Lebensstil gepflegt hatte und noch tut vielleicht. Aber das sind ja alles so Themen, wo man sagt, man trennt es dann von der Persona sozusagen auf dem Platz, den Fußballer trennt man von der Person dahinter. Deswegen sagt man ja oft so, don't meet your heroes, das ist ja so ein bisschen der geflügelte Begriff dazu. Lieber nicht allzu nah rankommen, weil dann fällt die Fassade. Und gleichzeitig finde ich dann, um jetzt mal deiner These so ein bisschen, nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, oder deine These so ein bisschen aufzubrechen, so Skandale passieren immer wieder, stimmt. Aber es passieren halt immer wieder schöne Dinge und es gibt auch immer wieder positive Ausnahmen. Und einer davon oder eine Ausnahme, die ich gerne nennen würde, bezieht sich auf einen, der heute beim Spiel der Bayern, also heute am Dienstagabend, wenn wir aufnehmen, nicht auf der Bank sitzen durfte, das ist Vincent Kompany. Klar, auch da will ich jetzt, ne, können wir mal auf der Reeperbahn nachfragen, als er beim HSV gespielt hat, wissen wir nicht. Aber das hat schon eine sehr, sehr breite Wirkung, dass er oftmals die richtigen Worte, das richtige Timbre findet, auf gewisse Dinge zu reagieren. Vinny Junior, die Kritik an Jühlmann, dem Trainer von Bayer Leverkusen, nach dem Halbfinale im Pokal, wo er dann reingeht und sagt, jetzt reicht's auch mal.
Die Ernennung von Marie-Louise Eter als Cheftrainerin.
Dass er immer wieder diesen Ton trifft und das fällt dann so auf. Und klar kennen wir keine Hintergründe in allen Maßen und es gibt auch viele Dinge, das können wir einfach mal sagen, das gilt für dich wahrscheinlich noch viel mehr, aber es gilt auch für mich als Reporter, als Journalist, der schon einige Jahre mit dabei ist. Es gibt Dinge, das sind offene Geheimnisse, über die aber niemand schreibt, über die niemand spricht, die niemand veröffentlicht, weil es am Ende justiziabel ist, juristische Schritte, rechtliche Unwägbarkeiten gäbe, wo ich mir aber denke, wie kann es eigentlich sein, dass sowas dann unterm Teppich bleibt, obwohl es eigentlich schon, ich mache das jetzt mal hier gerade nach und du siehst, solche coolen im Teppichboden sind, wo man denkt, so, da muss er nur einmal kurz anheben.
Ja, gibt's viele Sachen. Wir haben ja auch über das Outing des St. Pauli-Trainers gesprochen, wo wir auch schon gesagt haben, da hängen halt viele coolen. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, also hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber ja, es gibt offene Geheimnisse und offene Geheimnisse ist auch das, ja, vermutlich einige in der männlichen Fußballbranche nicht nur eine Beziehung haben oder nicht nur einen intensiven Kontakt, sondern vielleicht auch mehrere. Aber wir haben auch eigentlich über diese beiden Dinge noch gar nicht so gesprochen. Also
ja, und auch zu beiden Geschlechtern. Das muss man auch nochmal dazu sagen.
Das auch noch.
Es ist traurig, dass man daraus so ein offenes Geheimnis machen kann, um nochmal daran anzuknüpfen. Wir haben über ETA gesprochen, Frauen im Fußball, über den Fall Kemmel. Darüber habe ich auch mit Julia Gewinn im Interview nochmal gesprochen. Wir waren häufiger, haben ausführlich über Dobrik gesprochen. Also es gab ja mehr Anlässe schon, wo wir das immer wieder angedeutet haben. Jetzt kommt es halt wieder, passt es wieder so rein, ne? Dass es schade ist, dass es offene Geheimnisse an der Stelle braucht und dass es an anderer Stelle wichtig wäre, mal das ein oder andere ans Tageslicht zu bringen.
Damit es früher unterbrochen wird, wie jetzt, wir haben ja noch gar nichts gesagt, also es gibt in Italien den Skandal, dass es wohl eine Escort-Agentur in Mailand gab, die eine Art Prostitutionsring aufgebaut hat und die auch zum einen angeklagt ist wegen Steuerhinterziehung, aber zum anderen auch wegen Umgang von den Frauen, den Escort-Frauen, den vermeintlich Prostituierten, und dass da halt auch viele Spieler, also es sind wohl 70 Serie A-Spieler beziehungsweise auch italienische Nationalspieler, die da mit drin hängen.
70, das ist halt, das musst du ja für 10 gut zergehen lassen, sorry, aber 70.
Naja, in Mailand sind viele Auswärtsmannschaften zu Gast.
Ja, ja, aber ich sage ja, genau, zwei Mannschaften, die in der Bundesliga, sage ich schon, in der ersten italienischen Liga der Serie A spielen, so, dann bist du schon mal, Bergamo ist auch nicht so weit weg.
Genau, und es ist ja auch sportartübergreifend, also die Formel 1 soll auch noch mit drin hängen und irgendwie ein bisschen Eishockey und so, also dann auch vielleicht die wieder Glanz und Glamour haben. Und der zweite Skandal, den wir angesprochen haben oder den ich mit angeteasert habe, ist, dass der Schiri-Koordinator wohl Einflussnahme gehabt hat auf Spielausgänge. Das heißt zum einen Druck auf Videoschiedsrichter, wohl direkt im VAR-Raum, um Entscheidungen zu beeinflussen. Das steht als Anklage im Raum, genauso wie Ansetzung manipuliert zu haben, um positive Schiedsrichterentscheidungen für Inter Mailand zu gewährleisten. Und dass jetzt auch, ja, derjenige erstmal zurückgetreten ist oder sein Amt niedergelegt hat, aber er selber nach Wortlaut nur sagt, naja, er würde das ja machen, weil das den korrekten Ablauf der gerichtlichen Phase darlegt und er geht davon aus, dass er unbeschadet und stärker daraus hervorgehen wird. Schauen wir mal. Also wir werden das beobachten. Es gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung, aber bei Schiedsrichterskandalen kennen wir das ja noch aus dem Jahr 2006, wo Juve einen Zwangsabstieg hatte und auch zwei Meistertitel annulliert wurden. Also manchmal steckt auch was dahinter.
Ja, in Italien, deswegen hast du das auch zu Recht gesagt, dass es jetzt auch wieder zweimal Italien ist. Ich habe da nochmal darauf hingewiesen, dass das sportliche Abschneiden mit drei verpassten WMs natürlich nicht zwingend damit in Verbindung steht. Das hattest du, glaube ich, am Anfang falsch verstanden, da ich wollte nur auf was anderes abheben. Aber vielleicht hat es eben doch mit strukturellen Dingen zu tun, dass Nationalmannschaften dann nach einem WM-Erfolg und zwischendurch mal zufällig irgendwie on purpose Europameister geworden, dass aber die strukturelle Entwicklung des italienischen Fußballs, keine Clubs jetzt in den Halbfinals in den drei Europawettbewerben, dass es da eben auf der Strecke geblieben ist und dass immer wieder sowas vorkommt, dass man das dort nicht in den Griff kriegt. Weder, ja, ich sag mal, das eine, was mit dem direkten Sport zu tun hat, nämlich Schiedsrichter, Einflussnahme, Strukturen dort zu durchbrechen, genauso wie alles, was neben dem Platz passiert, wo man da allerdings einschränken muss oder auch zugunsten der Italiener sozusagen auch anführen muss. Das gilt natürlich nicht nur für Italien, aber so das Thema Wettmanipulation, Spielmanipulation.
Was wir auch schon in der Türkei hatten jetzt in der Podcast-Reihe.
Absolut, aber da ist es jetzt ja wirklich auffällig so, dass es da häufiger zu solchen Aktionen kommt. Ja, und das natürlich eine Sportart, die so im Mittelpunkt steht, immer wieder dann so weitreichend oder reichweitenstarke Skandale hervorbringt, liegt in der Natur der Sache, würde ich sagen.
Ja, ich habe auch immer so verschiedene Emotionen dazu. Auf der einen Seite denke ich, man müsste alles mal aufrollen, was gerüchteweise über den Männerfußball im Raum steht und was man dann vielleicht auch bestätigen kann, um auch mal aufzuräumen, um vielleicht auch Leute in Verantwortung austauschen zu können. Aber es ist auch eine utopische Vorstellung, glaube ich, dass man so eine Sportart, die so groß ist und so global ist und in der auch so viel Geld unterwegs ist, dass man die bereinigen kann. Dafür ist der Mensch einfach auch zu schlecht. Und deswegen kann ich dann meine Emotionen auch wieder zurücknehmen. Und man darf dann vielleicht auch nicht so vergleichen, vielleicht dann mit meiner Sportart, mit den Frauen im Fußball, weil es da andere Strukturen und so weiter gibt.
Aber jetzt würde ich das nicht als zwei verschiedene Sportarten bezeichnen, oder? Jetzt hast du das am Anfang in der Einleitung schon gesagt. Das tat mir so ein bisschen weh im Herz. das zu hören von dir.
Aber manchmal fühlt es sich an mit diesem ganzen Ding wie eine andere Sportart. Weil es ist ja auch so, wenn du dich von der männlichen Seite aus gar nicht komplett akzeptiert fühlst, dann gehst du eher auf die Schiene vielleicht andere Sportart, damit du sagst, boah, auf der einen Seite, wenn ihr mich nicht haben wollt, dann will ich mit euch auch nichts zu tun haben. Und manchmal werden Dinge auf mich projiziert, das stimmt überhaupt nicht. Und andersrum darf ich mich wieder nicht vergleichen. Also ich finde schon, dass der Zugang da manchmal etwas schwierig ist.
Ich akzeptiere das jetzt erstmal so. Ich will die Einordnung jetzt dann deinerseits gar nicht angreifen oder kommentieren.
Aber es gibt noch einen letzten Skandal und der ist nicht noch italienisch. Was heißt, naja, den Skandal, darüber haben wir auch schon gesprochen mal, dass Gianni ja seinen Friedenspreis weitergegeben hat an den lieben
Präsident Infantino, ja.
An den lieben Trump.
US-Präsidenten.
Aber jetzt hat der norwegische Verband in Persona auch von Lise Klaveness, der Präsidentin, gesagt, dass sie einfach unterstützen wollen, das an die Ethikkommission zu gehen, sozusagen eine Untersuchung einzuleiten, dass Gianni Infantino ja eigentlich als Präsident des Weltfußballverbandes politisch neutral sein müsste und dass er diese politische Neutralität nicht gewahrt hat, was ja auch irgendwie offensichtlich ist. Und gucken wir mal, was die Ethikkommission da jetzt entscheidet und ob das vielleicht irgendwie so ein bisschen an Giannis Stuhl sägt.
Ich weiß.
Also bevor er wird eher Lisa abgesägt wahrscheinlich.
Ja, ich bin vorsichtig pessimistisch.
Aber das Symbol fand ich gut.
Das Symbol finde ich übrigens auch sehr gut, aber es ist halt ein Symbol. Ja, wir haben jetzt viel über Skandale gesprochen, aber am Anfang auch über die Schönheit des Fußballs. Am Ende sind 9 Tore in 90 Minuten, also alle 10 Minuten ein Tor. Die Nachspielzeiten mal abgerechnet. Die Nettospielzeit, wenn man da bei 60 Minuten rauskommt, ist das schon viel. Also würde ich sagen, es ist fast 1,5 Tore pro wirklich gespielter Minute. Das ist die Schönheit des Fußballs. Das ist auch der Planet Fußball letztlich. Und das war was Tolles. Und auf dem gleichen Planeten, um das Bild nochmal zu vervollständigen, finden aber auf dem gleichen Spielfeld oder vielleicht ein bisschen am Rande davon leider auch immer viele Dinge Platz und statt, die nicht so schön sind. Das gehört leider dann zusammen, aber ich will mir die Schönheit des Spiels nicht nehmen lassen.
Ja, aber da gibt's ja auch immer wieder welche, die dann entscheiden, irgendwann reicht mir das abseits des Spiels, damit ich das Spiel nicht mehr schön finden kann. Und das soll ja auch jeder selber entscheiden. Wir sind ja auch nur dafür da, um alle Seiten mal ein bisschen zu beleuchten und Diskussionsstoff zu liefern. Und der ist, glaube ich, in dieser Folge wieder unheimlich drin, weil man jede Seite, jeden Blickwinkel aufwerfen kann. Das liebe ich ja auch in gewisser Weise und das macht es ja auch so bunt, könnte man sagen.
Ja, und nach 10 Minuten vielleicht schalten auch einige ab und haben gesagt, ich hab's genug
gehört.
Total
möglich.
Zum Fußball. Und nein, natürlich hoffen wir das nicht. Aber das ist ja die Schönheit des Spiels, findet sich auf jeden Fall aktuell nicht in unseren Hot Takes wieder.
Nein, das ist auch wie ein Skandal. Also es ist nicht strafrechtlich zu verfolgen, aber es ist auch ein Skandal, ja.
Ja, ein Skandal und eine Abwehrschlacht. Jetzt kann ich noch mal kurz erzählen, dass du den Namen deines Profils hier, weil wir uns ja heute leider nicht persönlich gesehen haben, obwohl wir es wollten. Du hast dich umbenannt in Wahnsinn-Hashtag oder so.
Du weißt ja, ich bin nicht auf sozialen Netzwerken, deswegen wusste ich nicht, dass man den Hashtag vor den Wahnsinn setzt, weißt du?
Ja, aber egal.
Mit Absicht.
Witzig war, dass dein Name Wahnsinn war, war schon Wahnsinn. Das fand ich schon mal sehr lustig und deswegen, das ist auch ein Wahnsinn, was wir hier fabrizieren. Das ist nämlich bei 2-2 und schon wieder ohne Punkte. Ich hatte gesagt, dass Wolfsburg auf den Relegationsplatz springt. St. Pauli hat mitgemacht, indem man gegen Heidenheim verlor. Allerdings hat Wolfsburg eben dieses 0-0 nur fabriziert und ist nicht vorbeigesprungen. Wie war es bei dir?
Ja, ich hatte auch auf die Champions League, aber auf die Frauen gesetzt und hatte gehofft, dass Pernille Harder einen Doppelpack schießt gegen Barcelona. Letztendlich ist es da ein 1-1 geworden. Sie hat nicht getroffen. Und die das Tor gemacht hat für die Bayern, die Franzi Kett, ist auch noch mit einer roten Karte vom Platz. Mal wieder wegen Haare ziehen. Grüße an Kathi Henrich. Und übrigens,
Kathi, hörst du zu?
Kathi, du bist nicht die Einzige. Also du musst dich nicht mehr schämen, denn das ist auch passiert, ich glaube, beim Spiel Man United gegen Leeds, wo Martinez auch, also auch im Männerfußball ist passiert, an der Haare ziehen, rote Karte runter.
Hättest du mal gewettet, dass einer, den Tor schießt, auch vom Platz fliegt, dann hättest du jetzt einen Punkt.
Das wäre ein guter Hot-Take gewesen, war es leider nicht.
Ich schnapp mir jetzt die Top 6 der Liga, über die haben wir öfter gesprochen, die immer noch einsam und allein sind, wenn man drauf guckt, dass sie positives Torverhältnis haben. Ich gehe, es gibt jetzt 2 direkte Duelle, Hoffenheim-Stuttgart, Leverkusen-Leipzig und dann spielt Dortmund in Gladbach und Bayern gegen Heidenheim. Und ich sage, in diesen 4 Spielen mit Beteiligung der Top 6 fallen exakt 9 Tore.
Schön.
Genauso viele wie heute bei Bayern PSG. Aufgepasst, daher kommt die Zahl.
In den Spielen sogar 9 Tore. Dann crash ich jetzt mal deinen Hot-Take. Also vermutlich, muss nicht sein. Aber ich wollte nämlich sagen, dass im schönen Nachbarschaftsduell bei Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund Minimum 8 Tore fallen.
Das ist doch sehr schön. Wenn dann in allen anderen nur noch eins fällt, dann haben wir vielleicht beide recht.
Vielleicht.
Ist aber höchst unwahrscheinlich.
Ist unwahrscheinlich. Aber Harry Kane muss sich ja vielleicht ein bisschen schonen, Ulisse vielleicht auch, wer weiß.
Die Bayern insgesamt gegen Heidenheim. Darüber werde ich sprechen übrigens, und das jetzt als schöner Disclaimer nochmal, oder beziehungsweise ein Disclaimer macht man, glaube ich, am Anfang, dann nochmal ein Abbinder. Ich habe letzte Woche gesprochen, ich verrate was, und du warst verwundert, dabei wusstest du es eigentlich. Ich werde am Sonntag unter anderem bei Bayern gegen Heidenheim sprechen, und zwar im Sport 1 Doppelpass.
Ja. Alle einschalten am Sonntag im Dopa. Der Roman ist zu Gast. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass meine Empfehlung gut war und du dich da wacker schlägst. Aber ich habe keine Sorge, dass du das hinkriegst und freue mich sehr drauf.
Mario Basler ist mit dabei, Mike Franz und eben der Heidenheimer Vorstandschef und der Stuttgarter Holger Sanwald, Alex Werle sind auch da. Das heißt, sprechen wir über Heidenheim, über Stuttgart und mal gucken, wie viele Tore dann da so gefallen sind. Gut, Dortmund spielt erst Sonntag.
Könnte ja schon mal deinen Hot-Take vermutlich auswerten, weil vielleicht eventuell schon ein paar Tore gefallen sind am Samstag.
Herzlichen Dank für das Thema. Schön, dass wir PSG Bayern nochmal mit dabei hatten und auf ein torreiches Bundesliga-Wochenende.
So machen wir das. Roman, vielen Dank dir für deine Zeit, dass du mich immer noch erträgst und euch allen auch eine gute Woche. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.